worauf du dich verlassen kannst. Missio Camp 2016. Monika Deitenbeck-Goseberg spricht zum Thema Sein tröstendes Herz.
Ja, erstmal muss ich sagen, dass das ganz, ganz schön ist, wieder hier zu sein. Dass ich hier viele bekannte Gesichter wiedersehe. Das ist immer toll, dass man sich gleich zu Hause fühlt. Ich fand es ganz toll, dass ich wieder mit der Band gemeinsam Dienst tun darf. Das wusste ich gar nicht, habe ich vorher nicht gewusst und habe mich jetzt doppelt und dreifach gefreut. Und dann bin ich eben fast aus den Latschen gekippt, weil ich nämlich jemanden wieder getroffen habe, den ich hier absolut nicht erwartet habe. Und zwar habe ich mal mit 14, 15 Gitarrenunterricht gehabt. Da hat sich jemand an mir abgemüht, mir klassische Konzertgitarre beizubringen. Ich habe es nicht gelernt, muss dazu sagen. Das lag aber nicht an ihm, das lag an mir. Ich habe dann nur so die Griffe und das Begleiten gelernt, aber nicht die klassische Konzertgitarre. Aber jetzt eben gucke ich einem ins Gesicht, also ich bin inzwischen 61, müsst ihr wissen. 61 minus 14 ist, weiß nicht mehr, auf jeden Fall, so lange ist das her. Und ich gucke dem ins Gesicht unter der Mütze und ich denke, den kennst du. Und dann denke ich, den kennst du aus Lüdenscheid. Und dann sagt er, ja, ich bin's. Und da ist das mein alter Gitarrenlehrer Bobby Koch, der jetzt hier wohnt. Das ist doch wohl der Hammer. He? Also wenn ich mit allem gerechnet habe, aber nicht damit. Also, das war schon hier der Hammer im Quadrat. Versteht ihr mich? Ja, genau. Bobby. Könnt ihr mich gut so verstehen? Ja? Okay, gut. Schnell mal eben das noch gesagt, ich würde das gerne handhaben nach dem Echo-Prinzip. Also, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, dass man einfach so geduzt wird. Ich bin aber so ein Duz-Typ, also ich duze immer gerne, die Leute werde gerne geduzt. Das heißt, jeder Mensch, der das nicht zu nahe tritt, der darf mich gerne duzen, aber dann ist mir das eine Hilfe. Wer mich mit du anredet, da weiß ich, da kann ich zurückduzen. Wer mich mit sie anredet, da sieht sich dann zurück, weil das ist voll okay, wenn jemand sagt, nee, also das ist mir jetzt alles irgendwie so. Aber dann weiß ich so ein bisschen, woran ich bin. Ansonsten, ich bin die Moni und dann ist alles gut. Oder auch nicht alles gut, aber ich meine, das ist schon mal das Gut. Und so können wir das dann handhaben, wie wir das wollen. So, aber jetzt komme ich zum Thema dieses Abends. Ein Scherzbold hat einmal einen Liebestest empfohlen und hat gesagt, willst du checken, wer dich mehr liebt, dein Hund oder deine Ehefrau? Sperre mal beide in den Kofferraum deines Autos und dann achte mal darauf, wer dich beim Öffnen des Kofferraums freudig begrüßt. Kleiner Tipp, die Ehefrau ist es eher nicht. Ich habe Erfahrungen darin, auch wenn ich keine Ehefrau, sondern einen Ehemann habe und den auch mir nicht im Traum einfallen würde, den in den Kofferraum meines Autos zu sperren, weil ich glaube, das würde nicht nur keine freudige Begrüßung werden, aber wir haben einen Hund und der allerdings, der begrüßt mich jedes Mal freudig, wenn ich ihn wieder habe, fährt viele Male mit mir im Auto und begrüßt mich immer freudig, wenn ich wieder aufmache und er wieder rausspringen kann und begrüßt mich freudig viele Male am Tag, egal wie oft ich wieder die Tür reinkomme zu Hause oder wenn ich länger weggeblieben bin, er begrüßt mich freudig und freut sich, dass ich wieder da bin. Für mich ist total faszinierend und ich bin total dankbar dafür, dass in der Bibel uns unser Gott geschildert wird wie ein eng vertrauter Familienangehöriger, als jemand, der sich an uns freut, der sich freut, wenn wir da sind, der uns total zugetan ist, dem wir wichtig und kostbar sind und dass er für uns ist. Wir haben eine Jahreslosung gerade in diesem Jahr mit auf den Weg gegeben bekommen, die aus Jesaja 66, Vers 13 stammt und da heißt es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist eine so derartig starke Jahreslosung. Und das gerade eben für so ein Jahr 2016, wo so vieles schon passiert ist, wo uns vor wenigen Tagen und Wochen noch wieder so Sachen bewegt haben und immer weiter bewegen. Und das Schlimme ist, wenn uns das Schlimme schon wieder vergessen ist, was wir alles in den Nachrichten gehört haben, so im Laufe der Jahre und Wochen und Monate, dann ist das bei denen, die davon betroffen sind, ja eben nicht wieder weg. Sondern mit denen geht das immer weiter, das ganze Leben hindurch. Also von daher, wer Empathie hat, das ist irgendwie ein ganz tolles Wort geworden, Empathie, Mitgefühl, wer Mitgefühl hat mit anderen Leuten, der kriegt in unseren Tagen wahrhaftig eine Menge zu mittragen und eine Menge zu mitleiden. Und jetzt heißt das, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wohl dem, der als getröstetes Kind aufwachsen durfte und der erlebt hat, dass er eine Mutter hatte oder auch Eltern hatte, die trösten konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Wer vielleicht als Kriegskind aufgewachsen ist, der wird vielleicht so Situationen gehabt haben, wo er sagt, ich bin ein ungetröstetes Kind gewesen. Ich habe gar nicht die Gelegenheit gehabt, meine Mutter hatte gar nicht die Kraft, uns zu trösten. Die hatte so viel zu tragen, da war nicht mehr Kraft, um uns zu trösten. Oder wer in Zeiten aufgewachsen ist, in neueren Zeiten, wo irgendwie vielleicht viel Zerbruch war zu Hause, der wird vielleicht sagen müssen, meine Güte, meine Eltern waren beide so mit sich selbst beschäftigt. Ich habe eher mal meine Eltern noch mittragen müssen, als dass ich getröstet worden wäre. Was ist das für eine Aussage? Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn wir nie getröstet worden sind, dann dürfen wir nachtanken. Und ich möchte uns heute Abend mitnehmen und uns ein bisschen von dem sagen, was das heißt, von ihm getröstet zu werden. Was das heißt, dass wir einen Gott haben, der tröstet. Worauf wir uns verlassen können, ist auf das Herz Gottes und dass wir einen Gott haben, der ein tröstendes Herz hat. Wenn man mal das ganze Kapitel Jesaja 66, das letzte Kapitel aus dem Propheten Jesaja aus dem Alten Testament lesen, stellen wir fest, dieser Trost, von dem Jesaja spricht, ist ein ganz weitreichender Trost. Da geht es tatsächlich um Zukunftstrost und dann um noch mehr. Nämlich dieser Zukunftstrost ist bereits Ewigkeitstrost. Er spannt den Bogen ganz weit. Das letzte Buch aus der Bibel, Offenbarung, im Neuen Testament das letzte Buch, das hat dann nochmal so starke Formulierungen für die Ewigkeit, für den Ewigkeitstrost, dass uns gesagt wird, dass die Tränen abgewischt werden von unseren Augen. Dass die Lebensrätsel entwirrt werden, dass die Fragezeichen beantwortet werden, dass er kein Tod mehr sein wird, dass da kein Leid, kein Abschied, kein Stöhnen, kein Seufzen, keine Angst, kein gar nichts mehr sein wird. Und dass endlich alles zur Ruhe kommen darf in uns und um uns, alles gut werden wird. Und es wird uns beschrieben, und es ist das Neue Testament, formvollendet darin, uns zu schildern und vor Augen zu malen, wie wir aus diesem Ewigkeitstrost schöpfen und leben dürfen und wie dieser Ewigkeitstrost zum Alltagstrost wird und uns im Alltag stark macht. Ich möchte es mal so formulieren. Wir stehen mit beiden Beinen fest im Himmel. Wir stehen mit beiden Beinen fest im Himmel. Sodass wir mit beiden Händen fest auf dieser Erde zupacken können. Und das bedeutet, weil wir aus dem Ewigkeitstrost raus leben dürfen, dürfen wir dafür für den Alltag aus dem Trost schöpfen und deshalb Kraft finden zum Leben. Andere zu trösten und selber getröstet zu werden. Und das möchte ich uns anschaulich machen. Die allerbeste Botschaft dieser Welt ist die, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und dass das den Tod am Ende des Lebens meint, dann, wenn es wirklich um Friedhof, um Sarg, um Urne geht. Ebenso wie dem häppchenweise Sterben, den vielen Spielarten des Todes, dem Toten und dem Tötenden mittendrin in dieser Welt geht. Beides ist gemeint. Dass Jesus stärker ist als der Tod, das bedeutet, dass wir daraus schöpfen und leben dürfen, dass wir wirklich und wahrhaftig zum Leben befreit sind. Heißt, unser Gott selber hat sich im wahrsten Sinne des Wortes festnageln lassen auf seine Liebe und Treue zu uns und unserer Welt, zu uns und unserem Leben, zu uns und uns ganz persönlich. Und hat sich selber in den Rachen des Todes hineingeworfen, um unser Leben aus den Klauen des Todes rauszureißen. Und damit können wir leben. Darauf können wir auch eines Tages sterben. Bin so froh, dass auch die Frage wirklich nach dem Sterben am Ende des Lebens beantwortet ist. Und dass das heißt, wenn wir vielleicht noch nie in unserem Leben unser Leben bei ihm festgemacht hätten, dann darf so ein Missio-Camp, dann darf so ein Abend wie heute oder eine andere Gelegenheit der Moment werden, wo wir sagen, so, ich will mal einmal in meinem Leben mich mit meinem Leben, mit Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft diesem Herrn anvertrauen. Ich will ihm mein Leben geben. Und darf fortan wissen, wohin die Fahrt geht. Bei ihm ist Vergebung für alle und alles. Bei ihm ist Ewigkeit. Bei ihm ist Leben. Er ist die Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit. Er ist die Brücke zwischen mir und mir selbst, zwischen mir und den anderen, zwischen mir und unserem Gott. Er ist einfach alles. Und weil das so ist, darf ich in seinem Namen unterwegs sein, an seiner Hand hin zum großen Ziel der Ewigkeit, darf in einer riesengroßen Vorfreude unterwegs sein zu seiner großen Ewigkeit, wo eben genau das passiert, die Tränen abgewischt, die Fragezeichen beantwortet, die Lebensrätsel entwirrt. Und weil das so ist, weil das die Zukunftsmusik ist, deshalb darf ich rausgerissen sein aus Versäumnis, Panik, aus Nachholungshunger. Ich muss auf dieser Erde nicht alles schaffen. Wir haben eine schöne Veranda. Ich sitze viel zu selten auf unserer schönen Veranda. Dann denke ich manchmal, oh, ich müsste öfter mal auf der Veranda sitzen. Und dann denke ich, ach, hole ich alles in der Ewigkeit nach. Werde ich viel Kaffee mit Jesus trinken. Viel Zeit haben mit Leuten auszutauschen. Vielen Menschen begegnen, wo ich auf dieser Erde nicht genug mit ihnen zusammensitze. Möchte darauf achten, dass Menschen in meinem Leben nicht zu kurz kommen. Aber ich weiß auch, manches kommt so viel zu kurz. Ich gehe so gerne ins Kino, aber ich glaube, schon 3 Jahre nicht mehr im Kino gewesen. Und ich mache so viele Sachen so gerne, ich komme nicht dazu. Dann denke ich, ach, hole ich in der Ewigkeit alles nach. Ich hatte einen wunderbaren Vater, einen wunderbaren Onkel, die haben zu Hause bei uns so oft gesessen und von der Ewigkeit geschwärmt und in schillernden Farben ausgemalt. Gottes Ewigkeit. Damit bin ich aufgewachsen. Und ich habe keinerlei Hemmungen, Jesus nachzutun und seine schillernden Farben, mit denen er die Ewigkeit geschildert hat, aufzunehmen und selber so mir auszumalen. Es wird sowieso unfassbar viel wunderbarer werden, als wir uns das ausmalen können. Aber dieser Gedanke, den hat unser Vater formuliert, dass wir rausgerissen sind aus Versäumnis, Panik und Nachholungshunger, der hat bei mir gezündet. Und deshalb will ich meine Ärmel hochkrempeln und will ordentlich reinhauen auf dieser Erde und ordentlich was bewegen. Vieles andere darf ich nachholen in der Ewigkeit. Und jetzt und hier Platz und Zeit und Raum haben und nutzen, um zuzupacken. Ich weiß, ich muss auch genug schlafen, ich muss auch regelmäßig essen, alles wichtige Sachen. Ich brauche Leute, ich brauche die Freude in meinem Leben. Wenn ich freudlos werde, das hilft keiner Menschenseele. Aber ich darf raus aus Versäumnis, Panik und Nachholungshunger. Ich darf manches nicht schaffen und stattdessen anderes tun. Und jetzt bin ich bei Alltagstrost. Also, weil wir mit beiden Beinen fest im Himmel stehen dürfen, deshalb dürfen wir mit beiden Händen fest zupacken in dieser trostbedürftigen Welt. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also, 3 Sachen will ich uns sagen, womit das anschaulich wird für mich. Erste Sache habe ich hier im Missio-Camp erlebt. 1000 Jahre her. War eins der Missio-Camps, wo ich noch mit unseren jungen Leuten gemeinsam gekommen bin, ich Referentin war, irgendwie oben im Teenie-Camp war. Und da war Adrian Plass hier. Das ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Und hier habe ich ihn leibhaftig erlebt. Er ist später mal in unserer Gemeinde auch gewesen. Jedenfalls, der hat dann erzählt, wie in seiner Nachbarschaft ein Nachbarsjunge wohnte, der war Einzelkind. Und er, Adrian Plass, hatte mit seiner Frau zusammen 5 Kinder. Der Nachbarsjunge durfte nie einen Spielkameraden mit sich reinbringen in die Wohnung. Und sie mussten alle mal ihre, also nicht alle, sondern er alleine musste immer seine Schuhe vor der Wohnungstür abstellen und dann auf Strümpfen in die Wohnung rein und durfte keine Kinder zum Spielen mitbringen und war fürchterlich gerne nebenan bei Adrian Plass und seinen 5 Kindern. Eines Tages hatte Adrian Plass und seine Frau und die Kinder auch wahrscheinlich auf einem Flohmarkt einen ganz tollen Stuhl ergattert, einen alten antiken Stuhl. Der Nachbarsjunge kam wieder und er durfte mal Probe setzen. Und er setzt sich auf diesen alten, wunderbaren, antiken Stuhl, den Familie Plass gekauft hat. Und unter seinem Gewicht bricht dieser Stuhl zusammen. Und er liegt in den Trümmern des Stuhles und hat die Augen zu und ist kreidebleich. Und als er die Augen wieder aufmacht, erwartet er wahrscheinlich, dass Familie Plass, die ja nun Geld ausgegeben hat für diesen wunderbaren antiken Stuhl, jetzt irgendwie völlig entsetzt ist. Stattdessen macht er die Augen auf und schaut in Familie Plass, die alle gerade bersten vor Lachen über diesen urkomischen Anblick, den der Junge da abgibt. Und das hat dann Adrian Plass hier für uns ausgelegt, als dass wir uns manchmal Gott so vorstellen dürfen. Der Gott, von dem wir vielleicht denken, oh Mann, jetzt kann ich nur mit eingezogenem Kopf nach oben gucken und das Donnerwetter erwarten oder das Entnervtsein von unserem Gott erwarten oder sonst was erwarten bei unseren Bruchlandungen. Der wird stattdessen manches Mal von Herzen mit uns und über uns lachen. Und wir dürfen solche Menschen werden, die den Humor bei sich selbst entwickeln dürfen, die das unserem Gott glauben dürfen, dass er manchmal mit uns über unsere Bruchlandungen lacht, weil wir so eine urkomische Figur abgeben, anstatt die Augenbrauen hochzuziehen, die Stirn zu runzeln, den Kopf zu schütteln, entnervt zu sein über uns. Allein das schon, was für ein befreiender und tröstlicher Gedanke, dass wir einen Gott haben, der nicht der entnervte Vater, die ungeduldige Mutter oder sonst irgendwas ist, sondern einer, der so für uns ist, der so unendlich uns meint und so wirklich und wahrhaftig uns trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Ich kenne das von zu Hause. Wir haben 3 Kinder. Wir sind jetzt 27, 29 und 31. Wir haben 1¾ Enkelkind. Und unsere Kinder, die können sich derartig über mich lustig machen, weil ich manchmal so verballert sein kann und so Sachen falsch machen kann oder so unpraktisch sein kann oder begriffsstutzig. Und die machen sich wirklich richtig über mich lustig. Aber ich weiß immer, sie machen das nicht böse, nicht schäbig. Sie machen das nicht, um mich fertig zu machen, sondern weil die manchmal einfach nur unfassbar sind darüber, was ich so alles wieder auch an den Tag legen kann. Und dann ist das einfach liebevoll von ihnen. Deshalb habe ich es nicht so schwer damit, mir vorzustellen, dass ein Gott, der mich liebt, sein könnte wie unsere Kinder. Und mein Mann, der kann genauso sein. Und wenn die 4 zusammen sind, das kann auch manchmal, naja. Jedenfalls ein schöner Gedanke, dass unser Gott uns geschildert wird als Vater, als Mutter, als jemand, der zugewandt ist, als jemand, der so gute Gefühle für uns hat. Das ist das eine. Das zweite, woran ich es anschaulich machen möchte, ist, unsere Maren, unsere Älteste, ist seit 2 Jahren Mutter und ist eben, wie gesagt, kurz vor der Niederkunft des 2. Kindes. Und das erste ist unsere Ida. Und dann unsere Maren, die zwar ein bisschen weit weg wohnt, 3 Stunden von uns, aber wenn ich mal mit ihr zusammen bin und sie zusammen mit Ida erlebe, dann erlebe ich, wie das aussieht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das macht unsere Maren ganz toll. Wenn Ida hinfällt, dann nimmt Maren sie erstmal in die Arme und tröstet sie. Oder wenn Ida sich die Finger klemmt an einem Schrank, nimmt unsere Maren sie erstmal in die Arme, lässt Ida ein bisschen weinen, tröstet sie, hält sie fest, bis Ida sich beruhigt hat und nicht mehr weint. Und dann erklärt unsere Maren Ida, was sie anders machen kann, warum das gerade passiert ist, worauf sie achten kann. Hilft ihr also ein bisschen bei, sortiert sozusagen so ein bisschen durch mit Ida, was jetzt nicht so gut gelungen war. Da ist mir eingefallen, dass meine Mutter so mit mir umgegangen ist, als ich Jugendliche war, als ich schon hoch erwachsen war. Wenn ich am Boden zerstört war, dann hat unsere Mutter mich erstmal erzählen lassen. Und dann hat sie erstmal eine Weile ganz ruhig zugehört. Dann hat sie gewartet, ob ich mich jetzt wieder beruhigen kann. Und dann hat sie überlegt und hat gesagt, wollen wir ein bisschen sortieren? Dann hat sie mit mir hingeguckt. Und dann hat sie mit mir sortiert, was ich vielleicht nochmal angucken sollte. Was vielleicht noch ein bisschen anders zu betrachten wäre. Wo vielleicht meine Anteile an der Geschichte sein könnten. Wie ich das für die Zukunft anders handhaben könnte. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn unser Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, da könnte doch genau das vielleicht seine Art und Weise sein, mit uns umzugehen. Ja, und dann kam das neue Jahr, 2016, diese Jahreslosung. Ich habe diese Jahreslosung gepredigt, direkt am ersten Sonntag des Jahres. Und wisst ihr, was dann kam? Dann kam Köln. Könnt ihr euch entsinnen, was mit Köln war? Silvester, Köln, das ist ja erst ein paar Tage später bei uns angekommen. Ne? Also das war erst, nachdem ich den ersten Sonntag über die Jahreslosung gepredigt hatte. Wir hatten so viele Flüchtlinge. Ich war seit Juli vergangenen Jahres mit den Flüchtlingen beschäftigt. Wir haben alle 2,5 Wochen oder alle 2 Wochen nachher 150 neue Flüchtlinge bekommen und haben 150 Flüchtlinge wieder ziehen lassen. In der Regel waren es an die 14 Nationen. Wir hatten ein eigenes Flüchtlingscamp auf dem Grund und Boden unseres Gemeindebereichs. Im Juli sind sie gekommen. Die ersten 150 sind 7 Wochen lang geblieben. Sie kamen von jetzt auf gleich. Montags hörte ich, am nächsten Tag werden 150 Flüchtlinge in unserer leerstehenden Grundschule sein. Ab dann waren wir als Gemeinde gefordert. Wir haben bis zum 29. Februar diesen Jahres manchmal Übermenschliches vollbracht. Wir sind nicht gefragt worden. Habe ich ja eben schon gesagt. So, dann war eine Zeit, wo wir ganz viele Iraner bekommen haben. Ich habe inzwischen 14 Iraner getauft. Und wir haben, also ach, das führt alles zu weit, das kann ich nicht in Einzelheiten erzählen. Jedenfalls, ihr könnt euch vorstellen, wenn man nah dran ist an Flüchtlingen, wenn man nah dran ist an all den Sachen, die auch so drumrum dann zu handeln sind und auch die Menschen, die so machen oder die anderen Menschen, die so machen und auf einmal in all dem Abstruggeln Türen aufzumachen, für Menschen, die als Flüchtlinge kommen, Brücken zu bauen, für Menschen, die als Flüchtlinge kommen, immer wieder Abschied nehmen, sie wieder loslassen müssen, weil sie in andere Lager untergebracht werden, weil wir nur so ein Erstauffanglager hatten. Und dann schließlich welche, die auch in Lüdenscheid blieben und die bis heute da sind, auf jeden Fall das alles haben und dann auf einmal Köln. Es hat mich so aus den Schuhen gehauen. Ich wusste nicht, was soll das? Was ist das? Was soll ich denn jetzt verstehen? Was bedeutet das? Welche Flüchtlinge sind das gewesen? Was ist das für eine Art und Weise? Was soll ich denn jetzt denken? Wie soll ich denn unsere Flüchtlinge verteidigen gegenüber anderen, für die das Wasser auf ihren Mühlen ist? Und so weiter und so fort. Ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich kriegte es von allen Seiten und ich konnte mich selber nicht so richtig sortieren. Ich weiß, ich bin samstags abends um 8 Uhr ins Bett gegangen, weil ich fix und fertig war über diese ganze Woche, die ich hinter mir hatte. Ich bin morgens um 4 wieder aufgestanden. Sonntag musste ich ja wieder predigen. Meine Predigt, die mache ich immer ab montags. Die war fix und fertig. Aber ich hatte ja jetzt von 8 bis 4 geschlafen. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Habe gesagt, so Herr, ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe unserer Gemeinde erzählt, wie unsere Mutter mit mir umgegangen ist. Jetzt bin ich darauf angewiesen, dass du so mit mir umgehst. Sag so, Herr, ich bin so trostbedürftig und ich brauche jetzt erstmal, dass du mich in die Arme nimmst und mich eine Weile feste hältst und mich einfach nur mal heulen lässt. Und dann habe ich gedacht, so was machst du jetzt? Ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet und dann habe ich angefangen und habe meine Bibel gelesen, habe alle Texte gelesen, die für diesen Sonntag dann dran waren. Die Losung gelesen, den Lehrtext, den Liedervers dazu, den Psalm, den alttestamentlichen, den neutestamentlichen Text, alles, was dran war. Und habe schon gemerkt, meine Güte, noch eins. Zog sich. Ich habe wirklich so ein paar Stunden damit zugebracht. Erst meine Heulerei, mein Herz ausschütten, dann Text für Text lesen. Ich habe schon gemerkt, Mensch, ich komme so ein bisschen zur Ruhe. Dann war es so langsam Morgen geworden. Ich merkte, es ging mir wirklich schon ein Eckchen besser. Ich war schon ein bisschen getröstet. Dann war mein Herz aber auch darüber wund, dass ich einfach intuitiv gespürt habe, dass unser arabischer Übersetzer, der seit August vergangenen Jahres jeden Sonntag übersetzt hat, und zwar sind wir gut ausgestattet worden von unserem Herrn. Wir haben vor 15 Jahren über unsere Obdachlosenarbeit, ich mache ja seit 24 Jahren Obdachlosenarbeit, vor 15 Jahren haben wir über unsere Obdachlosenarbeit einen Jordanier zu uns bekommen und dann in unsere Gemeinde bekommen, den habe ich vor 15 Jahren getauft. Und der hat dann, das ist vorher schon so gut ausgestattet worden, der hat dann vom August vergangenen Jahres, als wir nämlich kapierten, die Flüchtlinge kriegen wir immer wieder, es ist ein Dauerzustand, da haben wir eine Übersetzungsanlage angeschafft und haben 28 Senderplätze eingerichtet und jeden Sonntag wurde dann bei uns ins Englische und ins Arabische hinein übersetzt. Das ganze Jahr hindurch, bis jetzt vor wenigen Wochen auch immer ins Arabische. Jetzt im Augenblick hat unser Nasser immer sonntags übers Wochenende Dienst, weil er eine neue Arbeitsstelle hat. Jetzt im Augenblick übersetzen wir nicht ins Arabische, aber ins Englische weiterhin. Ja, jedenfalls, ich habe intuitiv gespürt, der Nasser. Der Nasser ist auch fix und fertig. Ich habe das einfach gewusst. Dann bin ich morgens um 8 mit dem Hund gegangen. Es passte alles zusammen. Es hat gegossen in Strömen. Bin mit dem Hund gegangen und habe dann mir meinen Knopf ins Ohr getan, mein Handy mitgenommen, habe Nasser angerufen. Und dann merkte ich, der Nasser war wirklich am Boden zerstört. Und dann habe ich Nasser getröstet und gestärkt. Und ich merkte, mit jedem Wort, das ich Nasser zugesprochen habe, wurde mein Herz getrösteter. Das ist auch so eine typische Art von unserem Herrn. Unser Vater nannte das immer, und selber blutend Wunden lindern, das ist die Art von Gotteskindern. Und ich merkte, während ich tröstete, wurde mein Herz getroster. Und als diese Stunde so vor sich hinging, hörte der Regen langsam auf. Nasser, merkte ich, wurde getrösteter. Und dann kam die Krönung. Ich kam oben wieder am Waldrand an. Es war 9 Uhr inzwischen. Und bei uns schmeißt unsere Küsterin immer morgens um 9 Uhr die Glocken an. Sonntags morgens eine Stunde bevor der Gottesdienst beginnt, um 10 beginnt der Gottesdienst, läuten dann um 9 Uhr die Glocken. Und zwar fröhlich alle Glocken, die wir haben. Das ist immer so ein richtig schönes, volles Geläut. Ich komme oben am Waldrand an, es ist 9 Uhr, denk, was ist das denn? Bei uns läutet die Beerdigungsglocke. An diesem Sonntagmorgen läutet die Beerdigungsglocke. Das war noch nie zuvor da, außer an Karfreitag, da ist das so. Aber ansonsten, nie zuvor hat bei uns sonntagsmorgens die Beerdigungsglocke geläutet. Außer einmal hatte sich unsere Küsterin vertan. Das war bei einer Trauung, und zwar war das die Trauung, wo unser Beerdigungsunternehmer getraut wurde. Da sage ich, Lilo, was hast du denn gemacht? Du hast die Beerdigungsglocke angestellt. Also das war allen Ernstes so. Da war die so im Beerdigungsmodus, dass sie die Beerdigungsglocke angestellt hat. Das hat sie dann ganz schnell verändert. So, an diesem Sonntagmorgen, ich komme oben am Waldrand an, es schellt die Beerdigungsglocke. Und das war der Augenblick, wo es mich verriss. Da habe ich mich totgelacht. Da habe ich gedacht, unser Gott, der weiß immer, was ich brauche. Hat mich erstmal gestärkt, getröstet, dann durch meine tröstenden Worte mich wieder aufgerichtet. Und am Ende hat er noch den Knaller für mich, dass nämlich an diesem schrecklichen Morgen meiner ganzen Trauer auch noch die Beerdigungsglocke läutet. Und dann, als ich dann unten ankam, sage ich, Lilo, du hast die Beerdigungsglocke an. Da sagt sie, nein, Moni, ich habe ganz das normale Geläut angestellt. Ich sage, Lilo, es hat nur die Beerdigungsglocke geläutet. Und dann war das tatsächlich so um 10:10. Sie schaltet wieder ein, es ging nur die Beerdigungsglocke. Und dann kam unser anderer Küster, der schaltet, also unser ehemaliger Küster, der schaltet ein, auf einmal volles Geläut. War also alles wieder gut, es hörte auf zu regnen, die Sonne kam raus, volles Geläut. Und alles wurde wirklich zum Guten gewendet. Was ich damit sagen will, ist, ihr dürft damit rechnen, unser Gott weiß, was ihr braucht. Der weiß sogar, wenn uns das gut tut, uns ein bisschen krank zu lachen, weil wir uns damit gesund machen, dass er uns Momente des Lachens schenkt, mitten hinein in Zeiten, wo es uns eigentlich sehr wund ums Herz ist. Und von dem her, er hat wirklich eine Art, uns zu trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wir dürfen ihn darauf festnageln, wie ich ihn festgenagelt habe nach meiner eigenen Predigt eine Woche später. Und so nehmt es mit, als Zuspruch, als etwas, worauf ihr euch verlassen dürft. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wir dürfen mit beiden Beinen fest im Himmel stehen. Mit diesem Ewigkeitstrost, mit dieser Zukunftsmusik dürfen wir bereits die Klänge im Ohr haben. Weil wir mit beiden Beinen fest im Himmel stehen, dürfen wir mit beiden Händen fest zupacken auf dieser Erde und aus seinem Trost schöpfen für unseren Alltag, für das, was gerade dran ist. Ich möchte noch beten. Herr, und jetzt versiegle du das in uns, was heute Abend für uns bestimmt war, was mit uns gehen soll, was uns aufrichten, stärken, trösten, halten soll. Und lass uns das erleben und erfahren, dass du wirklich der Grund unter unseren Füßen bist, der nicht wankt, auch wenn wir wanken und weiche Knie kriegen. So segne und stärke du, Herr. Amen. Und dann möchte ich euch noch sagen, dass ich hier bin und dass ich wirklich hier bin, also die Tage, wo ich hier bin, möchte ich nicht nur abends was sagen, sondern wem das gut täte, wer sagt, du Mensch, weißt du, was ich brauche, wer ein Gebet für mich oder ein gesegnet werden oder ein Gespräch oder sowas, von Herzen willkommen, sprecht mich einfach an, wir können dann auch für tagsüber einen Termin ausmachen, ein Gespräch oder einen Moment, wo wir uns zusammensetzen, wo ich mit jemandem bete. Also ich stehe euch wirklich von Herzen zur Verfügung in diesen Tagen, wenn schon, denn schon. Jawohl.
Mehr Informationen zum Missio Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio Camp. Dabei sein ist alles.